Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei einer weiteren Folge des Oikos Podcasts. Ich habe heute einen sehr interessanten Gast da. Das ist der René Sievert. René Sievert ist Vorstandsvorsitzender des NABU Leipzig und stellvertretender Vorsitzender des NABU Sachsen. Tag, Herr Sievert.
Ja, guten Tag.
Vielleicht erstmal zur Einleitung für alle Menschen, die den NABU eher, also auf jeden Fall hat jeder ja schon mal vom NABU gehört, aber vielleicht kann sich nicht jeder genau vorstellen, was der NABU ist und wie groß er ist und wie er sich organisiert. Könnten Sie denn vielleicht erstmal erklären, was denn so die Aufgaben des NABUs selbst auferlegt sind und wie ungefähr die Organisationsstruktur des NABUs aussieht?
Ja, also NABU bedeutet Naturschutzbund Deutschland und wir sind der zweitälteste Naturschutzverband in Europa, schon 1899 gegründet, damals von einer Frau, für diese Zeit sehr ungewöhnlich, Lina Hähnle, die also damals einen Verein gegründet hat, der hieß damals noch Bund für Vogelschutz. Und wir sind heutzutage der mitgliederstärkste Naturschutzverband, also quasi der größte in Deutschland, mit ungefähr im Moment so 750.000 Mitgliedern deutschlandweit. Und hier in Leipzig sind wir über 4.000. Da nimmt die Mitgliederzahl also auch zu in den letzten Jahren, was also zeigt, dass diese Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sehr viel Unterstützung in der Bevölkerung finden. Und wir engagieren uns im praktischen Naturschutz. Das ist also ein Markenzeichen auch des NABU. Unser Eigenslogan ist die Naturschutzmacher. Das bedeutet also, wir versuchen tatsächlich in den Gruppen deutschlandweit praktische Naturschutzarbeiten in Schutzgebieten durchzuführen, also beispielsweise Wiesenmaat oder uns eben um Artenschutz zu kümmern durch Bau von Nisthilfen. Der NABU ist auch selbst Flächeneigentümer teilweise, also wir versuchen auch dadurch, dass also der Naturschutzverband Eigentümer ökologisch wertvoller Flächen wird, dadurch dafür zu sorgen, dass diese Gebiete geschützt werden. Und weitere Themen sind dann halt Umweltbildung. Das ist auch ein großer Baustein hier bei uns in Leipzig, dass wir also versuchen, die Bevölkerung jeden Alters, aber natürlich auch bei Umweltbildung denkt man auch an Kinder und Jugendliche, auch das gehört dazu, also da zu informieren über Natur- und Umweltschutz, über die Notwendigkeit eben die Ökosysteme zu schützen. In Leipzig haben wir da beispielsweise ja die Stadt einerseits, andererseits das Auenökosystem und auch die Bergbaufolgelandschaft. Und dadurch, dass auch der NABU Leipzig auch fürs Umland teilweise zuständig geworden ist, gehören auch Fragen der ökologischen Landwirtschaft natürlich inzwischen dazu. Mhm. Selbst im Stadtgebiet von Leipzig gibt es Landwirtschaftsflächen und im Moment ist also dieses Thema der Agrarwende in den letzten Jahren, aber auch jetzt im Moment gerade ein ganz großes Thema, mit dem sich der NABU beschäftigt. Da gehören also die beiden großen Krisen der Welt dazu. Das eine ist die Klimakrise, da spielt also die Landwirtschaft eine große Rolle. Die zweite Krise ist das Artensterben, die Biodiversitätskrise. Das geht Hand in Hand und beides hat eben auch sehr viel mit der Landwirtschaft zu tun. Deshalb engagieren wir uns da in hohem Maße. Aber Klimaschutz ist eben auch in der Stadt wichtig. Biotopschutz ist in der Stadt auch wichtig. Deswegen sind wir als NABU Leipzig da auch unterwegs. Und Sie haben die besondere Rolle des NABU angesprochen als staatlich anerkannter Naturschutzverband. Da gibt es also einige, ja, die also diese spezielle Rolle haben. Das trifft also auf den NABU auch zu, deutschlandweit und auch in Sachsen, dass wir also bei bestimmten Planungsverfahren uns beteiligen können, so ähnlich wie das eben auch andere Betroffene, beispielsweise Anwohner oder die betroffenen Kommunen und so weiter dürfen, also bei Baumaßnahmen oder bei Eingriffen in Naturschutzgebieten sich dazu äußern können und auch ein Klagerecht haben. Und der NABU vertritt da sozusagen die Interessen von Natur und Umwelt und kann also auch da als letzte Möglichkeit dann auch auf juristischem Wege vorgehen, vorher aber mit der Möglichkeit von Stellungnahmen versuchen, darauf Einfluss zu nehmen, dass also da die Interessen von Natur und Umwelt berücksichtigt werden, was eben leider von vornherein oftmals nicht der Fall ist.
Können im Gegensatz zu Ihnen andere Menschen auch im Namen der Umwelt klagen als Allgemeinheit oder ist es den Naturschutzverbänden vorbehalten?
Das ist eben genau das, dass die anerkannten Naturschutzverbände, also die staatlich anerkannten Naturschutzverbände, dieses sogenannte Verbandsklagerecht haben. Also jeder, der persönlich oder auch geschäftlich unmittelbar betroffen ist von bestimmten Planungs- und Baumaßnahmen, der hat das Recht zu klagen. Aber man kann eben auch für Natur und Umwelt klagen, bloß dann können das eben nur die anerkannten Naturschutzverbände. Mhm. Das kann nicht jeder.
Okay. Diese Aufgabe, also das ist ja schon eine gesellschaftliche Aufgabe, also irgendjemand muss das tun, sich dafür einzusetzen. Sie sind jetzt aber ein Verein. Also wenn ich das richtig verstehe, werden wahrscheinlich die allermeisten nicht bezahlt. Werden Sie denn bezahlt?
Also ich persönlich jetzt auch nicht. Nein, ich bin ja der Vorsitzende des NABU Leipzig. Das hatten Sie ja eingangs auch mich so vorgestellt. Genau, das ist ein Ehrenamt, nimmt viel Arbeitszeit tatsächlich in Anspruch. Also es gibt auch wesentlich mehr zu tun, als man überhaupt schaffen kann. Das ist leider so, das betrifft wahrscheinlich jedes aktive NABU-Mitglied, dass wir wesentlich mehr zu tun haben, wesentlich mehr auch an E-Mails bekommen, an Anrufen, als wir überhaupt auch bearbeiten können, leider. Mhm. Wir tun da was wir können. Ja, da sind also wirklich alle mit großem Herzblut und Engagement dabei. Geld gibt es dafür nicht. Nein, also wir bitten um Spenden bei jeder Gelegenheit. Unsere Mitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag, der an den NABU-Bundesverband gezahlt wird und dann durchgereicht wird in die verschiedenen Ebenen, also an die Landesverbände deutschlandweit und eben dann auch an die Ortsgruppen wie den NABU Leipzig, sodass wir da also eine gewisse finanzielle Grundausstattung haben, die aber nicht sehr üppig ist. Und aufgrund dieser Gelder sind wir auch nicht in der Lage, jetzt festangestelltes Personal zu beschäftigen. Dafür sind dann andere Finanzierungsmöglichkeiten notwendig. Ja, also beispielsweise gibt es da Förderprogramme oder auch, dass spezielle Spenden dafür eingesetzt werden können, Projekte, die man organisiert, die eventuell Geld einbringen, sodass man da das entsprechende Personal beschäftigen kann. Das heißt, es gibt auch festangestellte Mitarbeiter im NABU auf allen Ebenen, im Bundesverband, in den Landesgeschäftsstellen, da auf jeden Fall. Und wir hier als NABU Leipzig haben die Möglichkeit, über ein Projekt oder ein Programm des Landtags, das also der Landtag 2017 beschlossen hat, dass sogenannte anerkannte Naturschutzstationen finanziell unterstützt werden können. Und davon profitieren wir nach langem Kampf, weil das also uns lange nicht zugestanden werden sollte, profitieren wir davon seit 2019 und haben also auch aufgrund dessen einige Teilzeitstellen einrichten können in unserer Naturschutzstation hier in Leipzig, sodass auch wir also hauptamtliche Mitarbeiter, bezahlte Mitarbeiter haben, aber auf einem sehr geringen Umfang.
Finden Sie das an sich besser, dass man sagt, der NABU ist ein Verein, der sich jetzt aus Freiwilligen bildet, oder ist es Ihrer Meinung nach, oder wäre es Ihrer Meinung nach besser, wenn der NABU sozusagen oder Organisationen, die ähnlich funktionieren wie der NABU, eine staatlich finanzierte Organisation wären, die sozusagen die Öffentlichkeit als staatliches Organ in Umweltsachen vertritt? Oder ist es eigentlich, funktioniert eigentlich der NABU so gut, eben weil es auf freiwilliger Arbeit basiert?
Ja, das ist eine zwiespältige Geschichte. Ja, also zum einen ist das sicherlich so, dass er so gut nur funktioniert, da es eben diese freiwillige ehrenamtliche Leistung ist, die dahinter steckt. Aber es wäre schon staatlicherseits sinnvoll, dass man ehrenamtliches Engagement, und zwar jetzt nicht nur im Bereich des Natur- und Umweltschutzes, sondern auch in anderen Bereichen, intensiv fördert. Und relativ intensiv passiert das tatsächlich hier und da. Also andere Bereiche jetzt jenseits vom Natur- und Umweltschutz profitieren da durchaus von staatlicher Unterstützung oder auch von einer gewissen Grundfinanzierung. Ja, also das betrifft zum Beispiel Rettungswesen. Also wenn man jetzt, es gibt ja Vereine, die tragen den Rettungsdienst. Es betrifft den Sport. Mhm. Ja, es gibt also große Sportvereine, die von der öffentlichen Hand eben unterstützt werden und da wesentlich mehr von profitieren als jetzt beispielsweise Vereine im Natur- und Umweltschutz. Da gibt's eine solche finanzielle Grundausstattung derzeit nicht. Und das wäre schon, also das Ehrenamt grundsätzlich da etwas anders zu würdigen staatlicherseits, das wäre schon gut. Aber die Unabhängigkeit muss natürlich gewahrt bleiben. Und Nichtregierungsorganisationen haben ja weltweit eine besondere Rolle, die natürlich auch in Deutschland gegeben sein muss. Also man kann sich jetzt nicht als Außenstelle des Staates einrichten. Da wäre dann sicherlich das unabhängige Handeln nicht gegeben.
Mhm. mal jetzt, kommen wir mal auf Leipzig zu sprechen. Mich würde interessieren, wie erstmal im Groben sich die Stadtarbeit des NABU grundsätzlich unterscheidet von Arbeit, die jetzt eben eher auf dem Land stattfindet. Gibt es da Unterschiede?
Ja, also alle NABU-Stadtgruppen haben natürlich etwas anderes Arbeitsumfeld als die, die jetzt ja in der offenen Landschaft oder in landschaftlich reizvollen Gegenden wie Gebirgen und so weiter halt so angesiedelt sind. Wir versuchen uns da auch gerade intensiver zu vernetzen, also dass die Großstadtgruppen des NABU ihre Themen, die ja ähnlich sind, dann gemeinsam bearbeiten können. Also wir haben hier ganz andere Herausforderungen, was also die Stadt, Natur anbelangt, verglichen mit der Arbeit, in der ja, naturnaheren Landschaft, jetzt jenseits der Städte, ne? Das ist schon andere Arbeitsinhalte. Wir haben andererseits natürlich auch ja, bessere Möglichkeiten, da Unterstützung aus der Bevölkerung zu bekommen. Einfach dadurch, dass hier mehr Menschen leben, sind natürlich auch dann mehr Menschen bereit, uns auch praktisch zu unterstützen oder auch finanziell zu unterstützen. Auch da haben wir natürlich ein anderes Arbeitsumfeld, als jetzt beispielsweise in Sachsen, die Gruppen, die jetzt nicht eine Großstadt, ja, bearbeiten oder in ihrem Territorium haben. Und von daher haben wir schon als NABU Leipzig da auch in Sachsen, ähnlich eben auch wie der NABU in Dresden, ja, das ist natürlich vergleichbar, haben wir da eine andere Aufstellung als jetzt die im, ja, auf dem platten Land, wie man so schön sagt.
Einer der wahrscheinlich Hauptkonfliktfelder in der Stadt, die sich von den Hauptkonfliktfeldern des Land, also der ländlichen Gebiete unterscheiden, ist natürlich der Raum und der Platz. Und Leipzig war noch bis vor ein paar Jahren die am schnellsten wachsende Stadt Deutschlands, hatte sehr viel freie Flächen und sehr viel Brachflächen, und das ist jetzt natürlich in den letzten Jahren enorm zusammengeschrumpft. Und ich zitiere da mal eine Petition, die sie aufgesetzt haben in diesem Jahr, dass nämlich seit 2016 auf 100 Hektar verteilt 250 Lebensräume in Leipzig verloren gegangen sind. Und sie haben eine Petition in Gang gesetzt, die von 6.000 Menschen gegengezeichnet wurde, mit dem Namen Bauen und Natur erhalten, Artensterben stoppen, wertvolle Grünflächen für LeipzigerInnen schützen, mit drei Ausrufezeichen insgesamt. Können Sie vielleicht von dieser Petition erstmal, bevor wir da ins Detail gehen, zusammenfassen, was die Grundforderungen dieser Petition sind?
Ja, also wir beobachten tatsächlich, dass die Flächen, die der Natur in der Stadt zur Verfügung standen, mehr und mehr verloren gehen. Aber diese Flächen haben ja eine große Bedeutung. Zum einen als Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt. Das ist natürlich für uns als NABU ein Anliegen. Aber diese Flächen dienen natürlich auch dem Stadtklima beispielsweise, sind auch deshalb wichtig, jetzt nicht nur für die Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch darüber hinaus schon für die Bewohner. Und diese Stadtnatur ist auch für die Menschen letztendlich wichtig. Unser Motto ist ja auch für Menschen und Natur als NABU, und die sind also auch wichtig für das Wohlbefinden der Menschen. Mal das Grün vor den Augen zu haben oder mal dahin gehen zu können auf solche Grünflächen und die Natur eben zu genießen. Und wir hatten in Leipzig tatsächlich, obwohl es eine Großstadt ist, die Situation, dass wir an vielen Straßenkreuzungen abends die Nachtigall singen hören können. Oder man kann eben Vögel beobachten, Spechte an alten Bäumen oder die Heckenbrüter, ja, beobachten und bei der Nahrungssuche. Und das geht mehr und mehr verloren. Sodass also Beton, Asphalt und Glasfassaden da die Überhand gewinnen, und man geht sehr sorglos um mit solchen Flächen. Und da haben wir also zwei Anliegen verfolgt. Ja, das eine ist, dass man die gesetzlichen Regelungen zum Schutz dieser Flächen, die es ja gibt, dass man die tatsächlich auch umsetzt. Ja, da gibt es also ein großes Umsetzungsdefizit im Naturschutzrecht, das unter anderem auf der Organisation der Stadtverwaltung basiert und auf Personalmangel an verschiedenen Stellen, aber auch am politischen Willen. Und das ist der zweite Ansatz, dass man sagt, selbst wenn man diese naturschutzrechtlichen Erfordernisse 1:1 umsetzen würde, was eben leider nicht passiert, ja, wenn man die umsetzen würde, würde auch das nicht reichen, um gegen Artensterben und Klimakatastrophe ausreichend vorzugehen. Und deshalb war also das Anliegen, auch ein politisches Umdenken herbeizuführen, dass man also über die gesetzlichen Regelungen hinausgehend einfach für Leipzig beschließt, dass man mehr tun will für Klimaschutz, für Artenschutz und eben auch für die Stadtnatur, für die Menschen. Ja, wie es also in der Überschrift dieser Petition ja auch zum Ausdruck kommt. Und leider ist eben Verwaltungshandeln oftmals auf Verordnungen und Gesetze beschränkt und man nimmt also nicht wahr, dass die nicht mehr zeitgemäß sind. Also dass diese Klima- und Biodiversitätskatastrophe vor der Haustür steht und wir da also in der Stadt Leipzig auch die Verpflichtung hätten, da jetzt dringend gegenzusteuern. Und andererseits gibt's halt alle möglichen Selbstverpflichtungen und schöne Programme, ja, die alle schöne Titel haben in der Stadt Leipzig, die aber alle nur Lippenbekenntnisse sehr darstellen. Und deshalb mussten wir da also versuchen, ein bisschen Nachdruck zu verschaffen unserem Anliegen.
Ja, die Stadt Leipzig ist da tatsächlich sehr vollmundig, was das angeht. Hat sich ja auch als Stadt der Vielfalt ausgerufen. Tatsächlich höre ich aber auch, habe ich schon ein paar Mal gehört, dass auch der NABU Leipzig, aber auch andere Verbände und Privatpersonen ja auch sehr viel Daten aufnehmen, auch selber das selber nach Tieren und Pflanzenarten gucken, die kartieren, aufschreiben, dass aber tatsächlich diese Datenlage von der Stadt bzw. auch vom Umweltamt nicht genutzt wird. Stimmt das?
Genau, das ist leider das, was wir auch wahrnehmen und beklagen. Also eine Forderung in dieser Petition war ja auch, dass man also vor jeder Maßnahme erstmal erfasst, welche Lebensräume und welche schützenswerten Arten sind denn vorhanden auf dieser Fläche. Das ist ja die Voraussetzung, dass man den gesetzlich erforderlichen Ausgleich realisieren kann, wenn man also eine Fläche bebaut und dabei Lebensräume verloren gehen, dass man dann also den gesetzlich geforderten Ausgleich schaffen kann. Deswegen braucht man erstmal Daten, was da überhaupt vorher vorhanden war. Diese Daten gibt es leider nicht oder sie sind extrem veraltet. Und wenn sie, wie Sie gerade schon sagen, von Ehrenamtlichen oder von Bürgern geliefert werden, dann werden die eben nicht anerkannt, nicht berücksichtigt und werden eben mit Verweis auf irgendwelche Rechtsvorschriften quasi als nicht gültig, als nicht erforderlich betrachtet und die werden nicht als Anlass genommen, um eben dann ein professionelles Gutachten in Auftrag zu geben oder einzufordern vom Vorhabenträger. Es ist eben so, dass die Vorhabenträger ja die kalkulieren ja auch die Kosten und da sind diese gesellschaftlichen Kosten wie die Zerstörung von Natur und Umwelt halt nicht mit enthalten. Wenn man aber jetzt staatlicherseits das einfordern würde, dass man also Ausgleich schaffen muss, dass man vorher erstmal die Sachlage klären muss und dass dafür der Vorhabenträger auch zu zahlen hat, dann würden die Kosten steigen und dann wäre die eine oder andere Baumaßnahme vielleicht auch ein bisschen mehr mit Sinn und Verstand oder man würde eben darauf verzichten. Ja, und unser Anliegen wäre dann zusätzlich, dass man dann bei diesen Baumaßnahmen ebenso naturverträglich wie möglich vorgeht, dass man also Artenschutz, Klimaschutz, Biotopschutz beachtet, nicht vorher schon mal alle Bäume fällt, sondern eben versucht, die möglichst so viel wie möglich zu erhalten, ja, von der Natur. Oder eben, dass man so baut, dass man neue Lebensräume dabei auch schafft. Also was viele als Grünfläche verstehen, ist ja ein Rasen mit einer Bank drauf und maximal noch ein kleines Bäumchen. Und das ist aber kein Lebensraum, keine Stadtnatur. Und man kann aber solche Flächen natürlich auch so entwickeln, dass sie auch als Lebensraum wertvoll sind. Wir versuchen das hier und da. Es ist jetzt beispielsweise mal ein Versuch, das in Dölitz, da in dieser sogenannten Parkstadt, zu erreichen und da also ein Artenschutzkonzept zwischen Bauherr und den Naturschutzverbänden in Leipzig zu entwickeln, dass man also das Grün, was es da gibt, tatsächlich auch als wertvollen Lebensraum entwickelt. Aber das war auch ein schwieriger Kampf, das herbeizuführen und ob das jetzt auch praktisch tatsächlich so erfolgreich wird, wie wir es uns erhoffen, ja, das muss ich natürlich auch erstmal zeigen. Aber das wäre eigentlich an jeder Stelle nötig und nicht nur bei einzelnen Stellen, wo uns das mal gelungen ist.
Es ist natürlich auch eine Frage der gewachsenen Kulturästhetik. Also wie empfinde ich als Bürgerin oder als Bürger jetzt den Park als schön? Und auch es ist dieser Konflikt aus Nutzbarkeit und Naturnähe ist ja auch noch nicht sehr lange ausgefochten, weil es ja eine lange Zeit einfach genug Natur gab, um solche Kulturlandschaften, oder es so viel Natur gab, dass solche Kulturlandschaften noch nicht als Biodiversitätsverlust gewertet werden konnten. Aber im Moment müssen sich Leute wahrscheinlich daran gewöhnen, dass im Park eine Wiese vielleicht nur einmal im Jahr gemäht wird oder an bestimmten Stellen.
Ja, also das sind aber genau zwei Teile des Problems, die Sie da gerade angesprochen haben. Das eine ist tatsächlich, dass man sagen kann, es gab ja mal mehr Natur, das stimmt wirklich. Also es ist also wirklich im großen Maße verloren gegangen, im Umland. Also das heißt, in der Agrarlandschaft sind die Lebensräume durch die Intensivierung der Landwirtschaft massiv verloren gegangen. Und jetzt haben wir eben auch diese Verdichtung in der Stadt, die also dazu führt, dass also auch die Biodiversität in der Stadt, die ja mal sehr viel größer geworden war, ja, dass die auch wieder verloren geht. Und man also jetzt dieses Argument, es gibt ja woanders noch genug Natur, dann sollen die Tiere halt dorthin ausweichen, dass das eben nicht mehr funktioniert. Dieses Argument wird aber trotzdem noch immer gebracht. Was wir also sehr beklagen. Also man spricht von diesen Allerweltsarten, die ja genug Möglichkeiten haben, auch anderswo zu brüten. Und das ist eben nicht der Fall. Und wenn wir da so weitermachen, dann sind es bald keine Allerweltsarten mehr. Die Feldlerche hat also innerhalb der letzten Jahre einen Bestandsverlust von über 80% erlebt, in der Agrarlandschaft. Und das war früher auch mal eine Allerweltsart. Und wenn das also hier in der Stadt so weitergeht, dann erleben wir das also bei Vogelarten wie Haussperlingen oder bei Amsel wahrscheinlich ähnlich dramatisch. Ja? Und der Klimawandel kommt noch obendrauf als Problem. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, tatsächlich, dass die Menschen einfach mit einer falschen Grundhaltung an diese Grünflächen herangehen oder grundsätzlich an ihr Leben. Wir leben einfach nicht naturverträglich und das kann auf Dauer nicht funktionieren, wenn wir den Planeten zugrunde richten. Da muss also dringend ein Umdenken stattfinden, dass man also ja, als ästhetisch auch empfindet, wenn die Wiese nur einmal im Jahr gemäht wird. Also es gibt genug Menschen, die finden das durchaus ist wesentlich ästhetischer als kurz gemähten Rasen, ja, der hier und da natürlich auch seine Berechtigung hat und Belange von Nutzungsmöglichkeiten, Sicherheitsbedürfnis oder auch Denkmalschutz, die sind ja an diesen Flächen natürlich auch jeweils gegeben, aber es gibt eben auch die Bedürfnisse der Biodiversität. Und leider ist es eben so, wenn man diese verschiedenen Bedürfnisse gegeneinander abwägt, ja, dass also die Biodiversität grundsätzlich hinten runterfällt in Leipzig bei den Entscheidungen und auch in Sachsen. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, also mir ist kaum ein Beispiel bekannt, wo man mal sagt, okay, wir wägen jetzt mal ab und stellen fest, die hat die Natur Vorrang. Das findet praktisch nicht statt und das ist genau das Problem, weshalb wir also als Menschheit mit unserem Planeten sehr schlecht umgehen. Also wir müssten da dringend anders rangehen, wenn wir also die schon angesprochene Biodiversitäts- und Klimakrise in den Griff kriegen wollen.
Was mich interessiert da jetzt extrem, dass eigentlich sprechen wir davon, dass ja ein Bewusstseinswandel stattfindet, vor allen Dingen jetzt auch in der Jugend. Was ist jetzt besonders auf natürlich hat ein starkes Gewicht im Thema Klima als in der Biodiversität, aber das geht ja Hand in Hand und die beiden Narrative unterstützen sich gegenseitig stark. Haben Sie das Gefühl, Sie haben ja auch wirklich stadtpolitisch, sind Sie ja engagiert, dass da auch in der Zusammensetzung des Stadtrats sich langsam was ändert oder dass da Stimmen zunehmen, die kritischer sind? Oder muss man konstatieren, dass es eigentlich seit 1990 der gleiche Schnack ist?
Ja, also das ist tatsächlich so, dass diese Initiative von Fridays for Future ja einiges bewegt hat. Aber damit einher gehen ja auch die tatsächlich sichtbaren Auswirkungen der Klimakatastrophe, die sich also mehr und mehr bemerkbar macht. Eine Zeit lang erstmal durch Hochwasserereignisse, jetzt in den letzten Jahren durch starke Dürre. Und das ist ja genau das, wovor Experten schon seit Jahrzehnten warnen, dass solche Extremsituationen zunehmen werden. Und eben auch, dass sich massiv bemerkbar macht in der Landschaft, dass also jetzt Bäume in den Parks absterben, dass Wälder in große Not geraten, ganze Gewässer austrocknen. Also wir haben auch viele Menschen, die verzweifelt sich an uns wenden und sagen, wie können wir denn den Teich hier bei uns retten? Oder Fließgewässer einfach versiegen etc. Das sind ja konkret sichtbare Auswirkungen, sodass also bei den Menschen mehr und mehr klar wird, man muss da tatsächlich jetzt dringend irgendwie was ändern und müsste da konsequent handeln. Und es gibt ja in letzter Zeit, da wir die Corona-Krise erleben, viele, die sagen, hier zeigt sich ja, dass durchaus man in der Lage ist, mit strengen und strikten Maßnahmen und auch mit gesellschaftlichem Konsens bestimmte Dinge, die unangenehm sind, jetzt im ersten Draufgucken für die Menschen umzusetzen, weil es geht hier um Leben und Gesundheit. Und das trifft aber im Grunde genauso auch auf die Klimakrise zu. Da geht es auch um Leben und Gesundheit und zwar im wesentlich höheren Maße. So dass man da also genauso konsequent handeln müsste. Und das passiert eben leider zu wenig oder auch gar nicht. Und von daher macht sich das mehr und mehr auch tatsächlich in der Bevölkerung bemerkbar, dass dieses Umdenken auch politisch eingefordert wird. Wir haben entsprechende Wahlergebnisse gesehen und wir stellen tatsächlich auch fest, dass sich da auch die Zusammenarbeit dann mit den entsprechenden Stadtratsfraktionen auch verbessert, ja. Und solche Themen schon auch eine Rolle spielen. Aber das geht alles viel zu langsam und zu wenig konsequent, weil eben immer verwiesen wird auf die Rechtsgrundlage und man nicht bereit ist, da mal, wie soll man sagen, in politischer Verantwortung mal ins Risiko zu gehen, also mal darüber hinaus zu gehen und zu gucken, was ist denn da perspektivisch möglich.
Ja. So wie auch geschehen in der von Ihnen eingereichten Petition. Sie haben eine Stellungnahme dazu veröffentlicht. Können Sie die Reaktion des Stadtrates auf Ihre Position, auf Ihre Petition vielleicht kurz zusammenfassen?
Ja, das ist also sehr erschreckend und enttäuschend gewesen jetzt mit Blick auf den Umgang mit dem Bürger, weil wir also dabei dann auch lernen mussten, dass das wohl mit jeder Petition im Grunde so gemacht wird. Wir haben also das notwendige Quorum, wie es so schön heißt, erreicht, haben das deutlich überschritten. Das bedeutet, dass diese Petition genug Unterschriften hatte, damit der Petitionsausschuss sich damit beschäftigen muss und der Stadtrat. Und das wird dann also eingereicht, diese Petition. Dann muss ein Verwaltungsstandpunkt erarbeitet werden. Das heißt, die Stadtverwaltung muss also zu den Forderungen der Petition sich begründet äußern. Das wird dann im Petitionsausschuss diskutiert und dann gibt es eine Beschlussvorlage für den Stadtrat. Und in dem Fall unserer Petition war das eben so, dass der Petitionsausschuss das eben diskutierte. Wir wissen aber nicht, auf welche Art und Weise. Wir kennen jedoch den Verwaltungsstandpunkt, den also die Stadtverwaltung dazu verfasst hat. Und dieser Verwaltungsstandpunkt, der wurde im Petitionsausschuss angenommen. Und dann wurde also quasi der Verwaltungsstandpunkt als Empfehlung des Petitionsausschusses im Stadtrat eingebracht. Zu diesem Termin wurden wir als Petentin eingeladen und hatten also ja die naive Annahme, dass da dann dargelegt wird, was ist denn jetzt die Diskussion gewesen und aufgrund welcher Argumente entscheidet denn jetzt der Petitionsausschuss, so wie er quasi die Entscheidung empfiehlt. Es wurde dazu aber kein Wort verloren, sondern innerhalb von wenigen Sekunden wurde also quasi diese Beschlussempfehlung abgenickt, während viele Stadträte noch in der Pause waren. Also da waren noch nicht mal alle zurückgekehrt an ihren Platz. Und dann wurden sozusagen alle Petitionen, die an diesem Tag auf der Tagesordnung standen, in diesem Sekundentakt abgehandelt, sodass also für die Petenten überhaupt an keiner Stelle klar wird, was ist denn da jetzt eigentlich die Grundlage, warum, wie gehen die Stadträte damit um, wie wurde das diskutiert? Also da wird der Aufwand, den der Bürger mit der Petition treibt, der wird da einfach missachtet. Und es gab tatsächlich auch Hinweise, die dann irgendwie gesagt haben, ja gut, das ist natürlich auch naiv, wenn ihr annehmt, dass so eine Petition von uns irgendwie ausführlich behandelt wird. Da müsst ihr schon so ein bisschen, also das ist jetzt übertrieben, ja, aber so gab es mehrere Hinweise, da müsst ihr schon Lobbyarbeit hinter den Kulissen machen, müsst so Stadträte für euch gewinnen, die dann da entsprechend reden. Das ist nach meiner Auffassung nicht die Idee einer Petition, weil ein Stadtrat für mich gewinnen kann ich natürlich auch ohne, dass ich 6.000 Unterschriften sammle. Ich finde schon, dass da eine andere Fallhöhe eigentlich erreicht ist, ja, wenn man eine Petition mit so vielen Unterschriften einreicht und dann ja noch gemeinsam von allen von Naturschutzverbänden in Leipzig, das war ja nicht nur vom NABU, sondern auch von BUND, Ökolöwe und Ornithologischem Verein mitgetragen. Das ist ja jetzt ein Unterschied, ob, sage ich jetzt mal, der Eisenbahn-Hobbyclub irgendeine Petition einreicht, weil er gerne, ich weiß es nicht, einen Fußgängerschutzweg irgendwo hätte oder ob wir uns mit diesen grundsätzlichen Fragen unserer Lebensgrundlagen auseinandersetzen. Also da hätte man schon ein bisschen mehr investieren müssen. Und dann kommt halt hinzu, dass dieser Verwaltungsstandpunkt, der da erarbeitet wurde, auf die 8 Forderungen, die wir in der Petition formuliert haben, überhaupt nicht eingeht. Das heißt, die Verwaltung hat einfach nur aufgeschrieben, wie sie quasi unsere Forderungen interpretiert und was sie im Grunde genommen für realisierbar hält, jetzt zum Anlass dieser Petition. Das hat aber im Grunde mit unseren Forderungen 1:1 gar nichts zu tun. Da haben wir uns drüber beschwert und da wird wieder quasi aneinander vorbeigeredet, weil da wird uns dann geantwortet, der Petent hat nicht Anspruch darauf, dass man seinen Forderungen auch entspricht. Aber darum geht's ja gar nicht. Wir wollen ja nur begründet haben, und zwar im Einzelnen zu den 8 Punkten, warum jetzt ja oder nein. Ja, aber dass man sich damit ja gar nicht auseinandersetzt, das ist natürlich eine komische Herangehensweise.
Habe ich das erstmal richtig verstanden, um vielleicht nochmal das für alle Hörenden zusammenzufassen? Bei einer Petition gibt es also die Stadtverwaltung, die auch nicht die Regierung ist, sondern im Prinzip das gebündelte Amt der Stadt Leipzig, die durch die Petition gehen, dazu eine Stellungnahme verfassen und die geht erstmal in einen sogenannten Petitionsausschuss. Wissen Sie, ob dieser Petitionsausschuss für jede Petition einzeln neu gegründet wird oder ist das ein Ausschuss, der sich mit jeder Petition auseinandersetzt?
Genau, das ist ein Ausschuss des Stadtrates, der setzt sich grundsätzlich mit den Petitionen auseinander. Also das ist wie, okay. Es gibt ja auch einen Ausschuss für Jugendhilfe und für Bauen und so weiter. Genau, das ist halt der Petitionsausschuss des Stadtrates. Ja.
Und dieser Petitionsausschuss bearbeitet dann sämtliche Petitionen, die fachlich völlig unterschiedlich voneinander sein können und bereitet die vor, um die in den Stadtrat zu bringen. Habe ich das auch richtig verstanden?
Genau, also die haben halt den Verwaltungsstandpunkt, den sie da einholen können und könnten sich natürlich jetzt theoretisch auch inhaltlich damit auseinandersetzen, haben ja auch Fachpolitiker in ihren eigenen Reihen, die sie da hinzuziehen könnten. Ich nehme aber nicht an, dass das passiert ist, aber das Problem ist ja halt, wir wissen das auch gar nicht, ne? Weil dieser Petitionsausschuss, der tagt halt nicht öffentlich, da gibt es auch kein Protokoll und das ist an keiner Stelle transparent geworden, wie da die Diskussion verlaufen ist.
Jetzt hat der NABU aber auch vielleicht ein paar kleine Erfolge zu verzeichnen, wenn ich das richtig interpretiert habe, Herr Siebert. Und zwar möchte ich jetzt mal auf das wassertouristische Nutzungskonzept zu sprechen kommen. Das ist ein noch nicht beschlossener Plan der Stadt Leipzig, der noch in Diskussion wird und so ab 2030, wenn ich das richtig verstanden habe, in Kraft treten soll, in dem es darum geht, die zukünftige Planung der Nutzung der Wasserwege in Leipzig, wovon wir natürlich mit sehr vielen gesegnet sind, zu organisieren. Auch da habe ich eine Stellungnahme des NABU Leipzig gefunden, in der es darum geht, dass wieder ein Zusammenschluss aus BUND, NABU, Pro Leipzig und dem Ökolöwen einen gemeinsamen runden Verhandlungstisch verließen, weil in der Diskussion darum, wie in Zukunft die Wasserwege in Leipzig genutzt werden sollten, wiederum die Teilhabenden nur mit Fakten konfrontiert wurden. Jetzt ist aber nur mit Fakten konfrontiert wurden, ohne eine offene Diskussion zu suchen. Jetzt ist aber am 15. Oktober gab es eine Anhörung im Stadtrat, eine Diskussion im Stadtrat, wo dann sozusagen das wassertouristische Nutzungskonzept eben, wie gesagt, Moment, ich habe das falsch formuliert, jetzt auf 2030 verlegt wurde, um in Einklang mit dem Masterplan Grün, der jetzt noch verabschiedet wird, in Einklang zu bringen ist. Hat das was damit zu tun, dass die Naturschutzbünde diesen Tisch verlassen haben und dadurch Druck aufgebaut haben, oder ist das eher an ihnen vorbei passiert?
Das hat also sicherlich damit zu tun. Also es ist immer, was wir als Erfolg verkünden können oder verbuchen können, das ist immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Ja. Es ist übrigens nicht nur in Einklang zu bringen mit dem Masterplan Grün, sondern auch mit einem Auenentwicklungskonzept, uns auch sehr wichtig ist, dass also quasi die Auenlandschaft erstmal, dass man sich überlegt, wie sieht denn die Zukunft der Auenlandschaft aus, bevor man dann Pläne macht, wie man sie nutzt. Das ist jetzt erreicht worden und das ist sicherlich unserer mühseligen und langwierigen Arbeit zu verdanken. Also das geht ja schon seit vielen Jahren, dass wir uns da engagieren, also alle Naturschutzverbände im Grunde genommen, und da tatsächlich auch Druck aufbauen, was da jetzt im Einzelnen das entscheidende Argument hier und da ist. Das kann man häufig nicht nachvollziehen, aber dass grundsätzlich als Thema in der Öffentlichkeit und auch politisch hochgehalten wird, das ist auf jeden Fall unserer mühseligen Arbeit zu verdanken und natürlich auch, wir haben es ja eingangs angesprochen, der Möglichkeit auch, dass wir juristische Mittel letztendlich auch immer haben und auch da ja schon vorangeschritten sind. Also es war ja auch lange Zeit, ist ja bestritten worden, dass das überhaupt sich um einen Plan handelt, wie Sie es gesagt haben. Ja, also nur das hätte ja dann rechtlich auch die Möglichkeit, dass man da Einspruch, dass es Umweltverträglichkeitsmaßnahmen geben muss und so weiter, Überprüfungen geben muss und so weiter. Das wurde am Anfang bestritten. Also da wurde einfach fröhlich vor sich hin geplant, ohne dass das irgendwie mit diesen üblichen Planungsverfahren in Einklang stand. Und da haben wir natürlich auch angedroht, dass wir das auch juristisch nicht so hinnehmen würden. Und das zeigt sich nun mehr und mehr, ja, dass sich in eine positivere Richtung entwickelt. Aber das Problem ist ja tatsächlich, dass dies ein wassertouristisches Nutzungskonzept ist und wir ja, das ist auch der Grund, weshalb wir den runden Tisch verlassen haben, ja grundsätzlich nicht über Tourismus auf unseren Gewässern diskutieren wollen, sondern über die zukünftige naturverträgliche Nutzung unserer Gewässer. Und uns da entgegenzukommen war also nicht gewollt. Also es ging tatsächlich nur um wirtschaftliche und touristische Fragen. Und das ist aber nicht unser Feld, auf dem wir Erfolge haben wollten und was wir erreichen wollen für unsere Gewässer. Ja, und deshalb war es gar nicht möglich, da weiter an diesem runden Tisch sich zu beteiligen. Und daher haben wir den verlassen. Also weil natürlich häufig die Verbände gebeten werden, auch da noch Zeit und Energie zu investieren, um sich an solchen vermeintlichen Beteiligungsprozessen eben einzubringen, die letztendlich aber auch nur Alibi-Veranstaltungen sind oftmals, weil man bringt sich dann ein und wird aber am Ende gar nicht berücksichtigt. Ja, und natürlich, da wird wieder das Argument gebracht, ja, es gibt ja auch andere Interessen, ja, das stimmt, aber es werden eben die Interessen des Natur- und Umweltschutzes grundsätzlich eben nicht beachtet, sondern eben andere Interessen und das ist die falsche Herangehensweise.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, also einer der Hauptkonfliktpunkte ist natürlich der Ausbau der Wasserstrecken für Motorboote. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt gar nicht mehr so im Gespräch oder ist das nur eventuell eine Vertröstung?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also das ist schon noch im Gespräch, aber es ist mehr und mehr erkennbar, dass unsere Argumente da tatsächlich ziehen. Ja, also dass das zum einen die Gewässer, ich sage jetzt mal nautisch, gar nicht hergeben, also die Wassermenge oder auch die Größe der Gewässer, die Wasserverfügbarkeit und so weiter, das ermöglicht gar nicht, dass man da sie für eine Motorbootnutzung derartig ausbaut, jetzt mal abgesehen von den ökologischen Konsequenzen, die da dranhängen und aber auch rechtliche Fragen, die da eine Rolle spielen. Also es fahren viele Boote unter fragwürdigen rechtlichen Voraussetzungen, also weil die Nutzung, der Gemeingebrauch, der also für alle Gewässer existiert, der umfasst also die wirtschaftliche, kommerzielle Nutzung im Grunde nicht. Ja, und deswegen sind also alle, die dafür Geld unterwegs sind, das ist schon alles mit höchst fraglichem Hintergrund und nicht so einfach, ja, wie man sich das gerne wünschen würde von Seiten der, ich sage jetzt mal, Tourismusindustrie. Und Rücksicht auf Natur und Umwelt ist halt das A und O in dieser Auenlandschaft. Und es ist eine naturverträgliche Entwicklung und auch eine naturverträgliche Nutzung ist ja möglich. Das zeigen auch viele Naturlandschaften in Deutschland oder auch weltweit, wo das durchaus natürlich auch ein, wie soll man sagen, ein Magnet ist oder ein Kern dessen, dass eben da die intakte Natur ist, die man da erleben kann als Mensch, der da hinkommt und eben nicht für Motorboote ausgebaute Wasserstraßen nach diesem tollen Motto von der Alster bis zur Elster kann ich mit meiner Yacht fahren. Ja. Das hat wahrscheinlich mit der Leipziger Auenlandschaft da nicht viel zu tun und deshalb sind wir gegen solche Ideen.
Ja, ja. Ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal auf das Projekt Lebendige Luppe verweisen, auf das man sich auf der Website des NABU informieren kann. Es gibt da auch ein sehr schönes produziertes Video zu, was auch die Auenlandschaft ein bisschen näher beleuchtet und mal die ganzen Nebenarme und einen nochmal erklärt und aufzeigt, die ich mir nie merken konnte und immer wieder vergessen habe. Ich werde das unter dem Interview verlinken, damit man sich das mal in Ruhe angucken kann. Überhaupt möchte ich auf die Website des NABU verweisen, die erschreckend detailliert ist und voll mit Stellungnahmen und Veröffentlichungen und Publikationen, Erklärungen und ich tatsächlich also regelrecht konsterniert war, wie viel, also nicht konsterniert, das ist nicht das richtige Wort, ich war erschrocken, wie viel Arbeit in diesem Land freiwillig für Naturschutz gemacht wird, weil meiner Meinung nach ist die Qualität der dort aufgeführten Informationen für ehrenamtliche Arbeit, also sie kann natürlich nicht so hoch sein, aber man kommt schon ins Grübeln, was wir für selbstverständliche Erwartungen an Ehrenämter sozusagen als Gesellschaft, was wir an sie haben und was wir an Arbeit irgendwie an sie übertragen. Wahnsinn. Ich wollte noch mal ganz kurz über den Masterplan Grün sprechen, um den einfach für die Hörenden mal so ein bisschen in den Kopf zu kriegen, damit die Leute wissen, worum es da überhaupt geht und weil das in den nächsten Jahren immer wieder aufploppen wird. Und Stadtpolitik tendiert dazu, durch das eine Ohr rein, durch das andere wieder rauszugehen. Deswegen lassen Sie uns doch mal diesen Masterplan Grün noch ein bisschen beleuchten. Was ist denn das?
Naja, im Grunde ist da auch die, ich sage jetzt mal, die Zielrichtung oder die Erkenntnisse, die sind schon richtig. Am Ende ist die Frage, wie konkret und wie schnell wird das umgesetzt. Es geht da um die sogenannte grün-blaue Infrastruktur und das sind ja genau die Kerne, die eben wichtig sind, einerseits eben fürs Stadtklima, aber auch fürs Wohlbefinden der Menschen und aber auch für als Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt und als Biotopverbund zwischen verschiedenen Trittsteinen der Stadtnatur, die es noch gibt. Da ist also diese grün-blaue Infrastruktur ganz entscheidend. Und da ist natürlich vor dem Hintergrund von Artensterben und Klimawandel und auch diesem Schlagwort der Klimaresilienz, ja, die es heutzutage eine Rolle spielt. Also das heißt, welche Gehölze beispielsweise überstehen denn eigentlich die künftigen Klimabedingungen, die wir hier zu erwarten haben in der Stadt, ja, oder überhaupt das auch die Bedingungen in der Stadt, die Standortbedingungen. Wie ist das mit den Gewässern? Wie müssen die entwickelt sein, damit wir überhaupt genug Wasser haben, ja, in der Stadt? Wie kann man dafür sorgen, dass das Wasser nicht in die Kanalisation abgeleitet wird und letztendlich das Klärwerk überfordert, sondern dass es in der Landschaft bleibt und den Pflanzen zur Verfügung steht und überhaupt auch dem Stadtklima als Kühlung zur Verfügung steht. Solche Überlegungen finden da also statt im Rahmen dieses sogenannten Masterplans Grün. Und da gibt es auch verschiedene Module und verschiedene wichtige Ansätze, die also auch diese moderne Stadtplanung im Grunde genommen aufgreifen. Einen habe ich schon gesagt, also klimaresiliente Gehölze, Stadtgrün, dann beispielsweise auch naturverträglicher oder klimaverträglicher Verkehr, was also auch Fahrrad-, Fußgängerentwicklung beispielsweise anbelangt. Ja. Dann gibt es eben die Frage der Gewässer, habe ich auch schon angesprochen, und vieles mehr, ja, bis hin zu den Aspekten auch der Gesundheit, was da eben in verschiedenen Kreisen diskutiert wird, mit den Bürgern, mit Fachleuten, aber das ist alles auf einem sehr akademischen und theoretischen Niveau und Sie haben es ja selber schon gesagt, wir haben auf unserer Internetseite allein schon sehr viele Daten, Fakten und so weiter versammelt in ehrenamtlicher Arbeit und genauso gibt es natürlich schon unzählige wissenschaftliche Publikationen, die ja schon existieren. Es gibt unzählige Städte, die schon entsprechende Ideen auch umgesetzt haben. Also man muss das Rad da nicht unbedingt neu erfinden. Das heißt, das dauert alles viel zu lange. Und letztendlich ist das auch alles unter einem Vorbehalt zu sehen, ob es denn tatsächlich so realisiert wird, wie es dann auch jahrelang diskutiert wird. Da sind wir also im Grunde genommen einerseits zufrieden, dass man sich damit überhaupt auseinandersetzt, andererseits kommt das zu spät, dauert zu lange. Wir müssen also versuchen, im Sinne der Naturschutzmacher quasi parallel oder vor diesem langwierigen Prozess dieses Masterplans schon einfach jetzt entsprechende Maßnahmen auch umzusetzen, was wir tatsächlich hier und da auch schaffen. Also es gelingt uns auch wirklich im einen oder anderen Stadtpark dann eben da für eine naturverträglichere Gestaltung zu sorgen. Waren beispielsweise als NABU beteiligt an der Gestaltung des Gutsparks Paunsdorf und haben da also auch die Belange des Biotop- und Artenschutzes eben unterbringen können. Und so wünschen wir uns das eben auch an anderen Stellen. Den sogenannten Freilichtgradplatz, das ist auch eine Grünfläche in Gohlis, haben wir jetzt vor einigen Wochen umgestaltet, haben die also biotopfreundlich aufgewertet durch entsprechende Gehölzpflanzungen, durch Blühflächen, durch aber auch Sandflächen, die man hier und da halt anlegen kann. Dann einfach schon so Dinge wie Laub in der Fläche zu lassen, das könnte man sofort machen. Ja, man muss also aufhören, die Parks radikal von Laub zu befreien, weil das eben die Grundlage quasi der Nahrungskreisläufe darstellt. Und so weiter. Also es gibt vieles, was man sofort machen könnte, ohne dass man da jetzt Jahre und Jahrzehnte drüber diskutiert und Hochglanzbroschüren erstmal drucken muss. Ja, das ginge alles ein bisschen bei entsprechendem politischen Willen, müssten wir da schneller handeln.
Das kann man übrigens auch privat machen. Ich habe vielleicht an alle Hörenden, ich habe zum Beispiel bei mir im Hinterhof ein paar Glockenblumen stehen gehabt und die einfach mit den Vermietern telefoniert. Die finden das nämlich gar nicht so schlimm, wenn da einmal weniger im Jahr oder nicht überall gemäht wird. Die lassen sich ja manchmal wirklich mit sich reden. Das ist überhaupt noch so ein Problem, überhaupt, wie Sie sagen, jetzt Parkflächen umgestalten. Und das ist ja, unsere Wahrnehmung von Natur in der Stadt ist natürlich stark von Parkflächen geprägt. Tatsächlich ist aber das, was in der Stadt an Wildnis existiert, oft optisch ganz anders gelagert, als in der Parkfläche aussieht. Und da kommen wir mal auf einen Ort zu sprechen, den Ihnen am NABU, als NABU Leipzig sehr am Herzen liegt und mir als Privatmensch auch. Das ist nämlich der Wilhelm-Leuschner-Platz. Und der Wilhelm-Leuschner-Platz ist tatsächlich, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht so wahrnimmt, aber eine, also man nimmt es nicht so wahr, aber es ist tatsächlich Stadtwildnis, weil es einfach eine Fläche ist, die alt ist und Zeit hatte, sich zu entwickeln. Und sozusagen in der Sukzession, also von der Besiedelung der Fläche, von einer Fläche, wo einfach nur eine Brache war, hin zu einem Standort gekommen ist, wo wir viele Vögel und auch Pflanzenarten haben, die man so in der Zusammensetzung in einem Park nicht finden kann. Der Wilhelm-Leuschner-Platz wird aber bebaut, habe ich recht?
Ja, das ist tatsächlich auch ein wichtiges Thema für uns und war mal ein Beispiel auch für unsere Petition zu sagen, wenn wir das jetzt entsprechend unserer Petition am Wilhelm-Leuschner-Platz mal alles schon machen würden, ja, dann würden wir diesen Platz der biologischen Vielfalt, wie wir ihn genannt haben, würde man den zum großen Teil erhalten können. Also das ist wirklich ein gutes Beispiel, wie wir uns das eigentlich vorstellen, ja, dass man also die vorhandene Natur so weit wie möglich erhält und trotzdem natürlich den Platz entwickeln kann für die Stadt und hier und da auch bebauen kann. Aber die Herangehensweise an diesem Platz ist im Grunde genommen der Stand der 90er Jahre. Mit viel Beton, mit der radikalen Beseitigung der vorhandenen Naturelemente oder Biotopelemente, Sträucher, Bäume. Dann gibt es versiegelte Flächen ja ohnehin schon. Die werden im Grunde klar, werden die hier und da entsiegelt, aber eben dann auch für Rasenflächen. Das hat also mit diesen Lebensräumen, mit dieser Wildnis, die da jetzt sich entwickelt hat, dann in Zukunft nichts mehr zu tun. Und das müsste man aber berücksichtigen. Also man könnte beispielsweise das Naturkundemuseum soll ja da auch hinziehen. Haben wir schon gesagt, man könnte das also wunderbar verbinden, ja, diesen Ansatz, eben über die Natur zu informieren in diesem Naturkundemuseum, eben auch mit entsprechenden Anschauungsobjekten der Stadtnatur. Direkt vor der Tür dieses Museums hätten wir das, auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Und insofern, das wäre quasi dann wirklich eine moderne Herangehensweise an die Entwicklung einer so großen Innenstadtbrache, wo halt alle sagen, Mensch, da müssen wir doch was tun. Das ist eine wertvolle Fläche, die muss bebaut werden. Richtig, aber natürlich mit Sinn und Verstand des 21. Jahrhunderts und nicht nach den 90er Jahren Auffassungen, wo man also von Klimakrise und Biodiversitätskrise zwar auch schon wusste, wo sich das aber noch nicht so dramatisch gezeigt hat. Und jetzt wäre es eigentlich wirklich ein Frevel, wenn man da diese Baupläne so realisieren würde, wie es jetzt vorgesehen war. Das ist keine moderne Stadtplanung und schon gar nicht eine zukunftsträchtige. Und dieses Slogan Leipzig wächst nachhaltig, den es ja beispielsweise gibt, der spiegelt sich in den jetzigen Plänen in keiner Weise wider. Und wir haben da tatsächlich ja auch ja, für einigen Aufruhr gesorgt, auch mit einer E-Mail-Aktion, die wir gestartet hatten, mit verschiedenen Demos vorm Rathaus und auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Haben da also über viele Jahre die Trommel gerührt und haben jetzt also auf zumindest mal im Stadtrat zu verschiedenen Diskussionen Anlass gegeben. Also es ist noch nicht in Stein gemeißelt, was da letztendlich passieren soll. Noch immer haben wir so einige Befürchtungen, aber wir haben natürlich auch die Hoffnung, dass man ja zumindest mehr erreicht für Biotop- und Artenschutz. Aber da ist noch viel zu tun, ja, und viel Luft nach oben und letztendlich auch wiederum unsere Absicht durchaus, wenn da also quasi geschützte Arten beeinträchtigt werden in ihrem Überleben in der Stadt Leipzig, dass man da das auch juristisch überprüft, ob denn die Genehmigungen, die da vorliegen, ob die überhaupt gerechtfertigt sind. Denn da sind tatsächlich auch streng geschützte Arten, wie zum Beispiel der Grünspecht, betroffen, für den es eben im Grunde keine Ausgleichsmaßnahmen geben kann, weil der braucht alte Bäume. Wo sollen die herkommen, wenn man die da fällt?
So, Herr Siebert, jetzt haben wir ganz viel über Stadtpolitik gesprochen. Ich möchte jetzt mal nochmal zum Abschluss ein bisschen auf eine eigene steckenpferdige Frage, weil das ist ein Podcast, ich kann mir hier leisten, auch auf meine persönlichen Bedürfnisse und Fragen einzugehen. Und rede mal über ein Thema, das auch wieder Stadt, also das Verhältnis von Mensch und Natur, so, ich sag mal, in a nutshell, so ein bisschen so zusammenfasst. Und zwar haben Sie ja auf der Website, habe ich gesehen, den Leipziger Artikel über den Waschbären, den haben Sie geschrieben. Und ich persönlich, also ich komme nicht umhin, Waschbären zu mögen. Also ich liebe Waschbären. Sie sind unglaublich schlau und ich bin der Meinung, wenn es die Primaten nicht geschafft hätten, die erste intelligente Lebensform zu bilden, wäre sie wahrscheinlich aus den Waschbären entstanden und aus den Bärentieren. Das liegt, man kann das auch erkennen, sie machen ähnliche Probleme, wie auch Menschen Probleme machen. Und eine der Hauptprobleme, die Waschbären als Neozoen, also als neu zugewanderte Säugetiere, als neue zugewanderte Tierart mit sich bringen, ist zum Beispiel die Bejagung oder Verminderung von Vogelpopulationen. Und jetzt hat jedoch mein Nachbar sich letztens zwei Katzen irgendwie angeschafft. Und der bringt dann regelmäßig mal einen Haushundschwanz mit. Und ich kann mich, also das ist jetzt, es ist nur ein Gefühl, über das ich gerne reden möchte, aber ist denn dieser Ansatz halt irgendwie, dass man halt so Neozoon als, also als Feindbild wahrnimmt als Mensch und auf der anderen Seite sich aber Katzen hält, die uns halt die Städte, also das ist vor allen Dingen in Städten ein Problem, nicht so auf dem Land, aber die Vögel von den Bäumen fressen, ist man da nicht ein bisschen wohlfeil?
Also das ist alles ein Problem und man kann nicht das, über das eine diskutieren und das andere sozusagen dann, das ist ja dieser sogenannte Whataboutismus, ja, wenn man halt sagt, ach naja, der Waschbär ist schlimm, aber ist nicht irgendwie viel schlimmer. Das stimmt, aber schlimm ist halt jedes einzelne Problem, über das man reden muss. Ne? Mhm. Hauskatzen sind für uns genauso ein Thema wie der Waschbär auf der Internetseite, auch dazu haben wir uns ausführlich geäußert. Das ist... Die Hauskatzen sind ja ein Haustier, das ist ein Problem, das der Mensch letztendlich zu verantworten hat und das ist wirklich ein großes Problem, dass, dass Hauskatzen, die eigentlich eben als Haustier angeschafft werden, das ist das einzige Haustier, mit dem man das so macht, ja, dann eben in die freie Natur gelassen werden und die dort tatsächlich wildern in der Tierwelt. Da sind nicht nur Vögel von betroffen, sondern auch viele andere geschützte Arten, also auch Amphibien beispielsweise, die da von den Katzen gefressen werden. Aber letztendlich, selbst wenn es Mäuse wären, ist es ja so, dass dieses Haustier, das ja eigentlich ausreichend gefüttert wird von den Menschen, dann diese Maus ja im Grunde genommen den natürlichen Beutegreifern wegnimmt. Also sprich, dieses Haustier, das wildert in der Natur, da ist jetzt nicht die Katze dran schuld, sondern der Halter. Und was wir auch immer betonen, man kann jetzt nicht einer Katze, die das gewöhnt ist, als sogenannter Freigänger, ja, die kann man jetzt nicht in die Wohnung einsperren. Aber grundsätzlich müsste man, wenn man eine Katze sich anschafft, sich bewusst sein, das ist ein Tier, was als Haustier im Haus zu halten ist, also im eigenen Garten maximal oder eben in der Wohnung. Wenn man sich ausreichend mit dem Tier beschäftigt und das also ja, entsprechend versorgt, dann ist das also als Haustier auch durchaus in der Lage und ist da nicht quasi, hat er keine Verhaltensdefizite oder wird nicht artgerecht gehalten, wenn es nicht draußen wildern darf. Man muss das Tier natürlich entsprechend beschäftigen. Wenn man das nicht schafft als Mensch, dann kann man sich so ein Haustier nicht anschaffen. Das gilt ja bei allen anderen Haustieren auch. Es sagt ja auch niemand als Pferdebesitzer beispielsweise, ich kann mich nicht ausreichend um das Pferd kümmern, ich lasse das jetzt mal einfach durch die Wälder streifen und über die Wiesen, das soll sich mal alleine versorgen. Das macht man nur mit der Katze und mit den entsprechenden negativen Folgen für die Tierwelt. Und da ist der Mensch dran schuld. So, dann haben wir die Neozoon, den Waschbär, da ist ja auch der Mensch dran schuld letztendlich, der die also hier eingeführt hat nach Deutschland. Und letztendlich, also, dass ein Problem ist, diese Globalisierung und die Einführung von invasiven Arten, das ist auch ein Problem, das der Mensch verursacht hat. Und das ist ein Problem, ja, über das man jetzt unabhängig von den Hauskatzen sprechen muss. Und tatsächlich ist wahrscheinlich der Schaden der Hauskatze in der Vogelwelt jetzt in Summe größer als beispielsweise das, was ein Waschbär anrichtet. Aber in Einzelfällen ist der Waschbär tatsächlich verheerend, ja, in seiner Wirkung. Also, weil er lokal tatsächlich Brutvogel, also Höhlenbrüterpopulationen beispielsweise ausrotten kann, oder weil er auch an Amphibienschutzgebieten, das ist jetzt in Leipzig nicht so ein Problem, haben wir jedenfalls noch nicht so festgestellt, aber deutschlandweit durchaus, dass also mit großer Mühe Lebensräume für Amphibien über Jahrzehnte geschützt werden. Jetzt siedelt sich da eine Waschbärfamilie an und frisst sozusagen den gesamten Bestand an Amphibien weg. Das sind also einzelne Fälle, ja, wo man also aber als Beispiel oder auf Vogelschutzinseln, wo das auch verheerend sein kann, ja, wo man also mit großer Mühe bedrohte Seevögel da hält, da darf kein Mensch rauf auf diese Insel, aber wenn es der Waschbär mal schafft, dann ist sozusagen dieser Vogelbestand quasi erloschen. Ja. Also es ist schon ein großes Problem, über das man reden muss. Die Frage ist nur, wie kann man das lösen? Also bei der Hauskatze habe ich es schon skizziert, ja, im Grunde genommen in Zukunft Haustier gehört ins Haus. Ja. Beim Waschbär ist es eben so, bejagen nutzt im Grunde genommen nichts. Also damit kann man diese Population nicht wirksam reduzieren. Das kann man höchstens in so einzelgefährdeten Gebieten, also beispielsweise in so einem Amphibienlebensraum. Da könnte man jetzt sagen, da wird man jetzt drastisch dort versuchen, den Waschbär rauszuhalten. Aber in der Fläche kann man das nicht. Der ist da und fügt sich ins Ökosystem dann mehr oder weniger schadlos ein, wenn das Ökosystem das abpuffern kann. Also wir brauchen eine große Biodiversität und stabile, gesunde Ökosysteme, die sind dann in der Lage, mit solchen invasiven Arten besser umzugehen als ohnehin schon geschädigte Ökosysteme. Und da sind wir wieder beim Menschen. Unsere Empfehlung als NABU ist ja auch nicht, die Waschbären jetzt radikal umzubringen, sondern einerseits bei Artenschutzmaßnahmen eben die so zu realisieren, dass sie waschbärsicher sind möglichst. Und andererseits eben den Lebensraum, den natürlichen Lebensraum für die heimischen Arten so optimal wie möglich zu gestalten, damit diese Wirkung der invasiven Art des Waschbären eben sich nicht so negativ bemerkbar macht. Also je besser die Lebensräume der heimischen Arten und der Zustand der Population eben ist, desto weniger gravierend sind eben die Eingriffe des Waschbären. Wenn wir also in Leipzig beispielsweise den Wendehals intensiv in Nistkästen ansiedeln auf ehemaligen Freiflächen, oder auf Freiflächen, die früher anders genutzt wurden, also zum Beispiel Truppenübungsplatz oder dergleichen. Ja. Kann natürlich dann dieser mühsam angesiedelte Wendehals vom Waschbären einfach an dieser Stelle wieder ausgerottet werden. Ja, das sind also Probleme, die gibt's, aber man kann die nicht dadurch beseitigen, dass man jetzt großartig zur Jagd auf den Waschbär aufruft, ne, sondern man muss eben den Lebensraum für den Wendehals an so vielen Stellen verbessern, dass es dem wieder gut geht. Das ist ja im Grunde genommen auch das Ziel des NABU, ja, dass man also die natürlichen Lebensräume möglichst optimalen Zustand erhält. Und zwar in der gesamten Landschaft, nicht nur in Naturschutzgebieten, die man tatsächlich dann auch gegen den Waschbär schützen könnte. Aber in der gesamten Landschaft kann man das nicht. Die müssen wir naturnah entwickeln. Ja. Da ist also, gibt ähnliche Problemtiere. Viele hassen auch die Elstern, weil sie angeblich die Vogelnester ausräumen. Aber warum machen die das? Einerseits haben wir die verscheucht aus der Agrarlandschaft, die Elstern, die also jetzt verstärkt in der Stadt leben. Und andererseits sind einfach die Brutmöglichkeiten für die heimischen Vögel von den Menschen so dezimiert worden, dass die also auch ungeeignete Brutplätze nutzen müssen. Mhm. Und dann hat die Elster natürlich ein viel leichteres Spiel. Ja, das war nicht die Elster schuld, sondern wiederum der Mensch. Und uns geht's immer um die Lebensräume. Und wie gesagt, beim Waschbär haben wir als NABU Leipzig sehr pragmatische Ansätze und haben also da auch verschiedene Beispiele gebracht auf der Internetseite, wie man jetzt auch praktisch darauf reagieren kann, dass der einfach da ist. Ja, und nur in Ausnahmefällen wird es also Sinn machen, diesen Tieren jetzt nachzustellen, ja, dem Waschbär. Und den also ausrotten wird man nicht schaffen und das ist auch nicht unser Anliegen.
Herr Siebert, Sie haben noch so viele Dinge angerissen. Ich würde gerne noch über so viel mit Ihnen sprechen, aber wahrscheinlich mache ich zum Thema Jagd sowieso irgendwann mal noch einen eigenen Podcast. Da kann man auch eine Stunde drüber reden. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich möchte alle Hörenden da draußen animieren, sich auf der Website des NABU Leipzig zu informieren, sich, wenn sie möchten, da zu engagieren oder bei anderen Naturschutzorganisationen, die wir in Leipzig auch haben, wie den Ökolöwen oder den BUND. Könnten Sie vielleicht für die Hörenden die Arbeit dieser drei Organisationen ein bisschen voneinander abgrenzen, damit die Hörenden wissen, wo da die einzelnen Arbeitsschwerpunkte der Organisation liegen, vielleicht zum Abschluss?
Ja, also der NABU, wenn ich da vielleicht mal anfange, ich habe es ja eben auch schon gesagt, da ist also Biotop und Artenschutz ist im Grunde genommen unser Schwerpunktanliegen, wo wir also uns intensiv auch einbringen mit Arten- und Gebietskenntnissen. Also unsere ehrenamtlichen Mitstreiter, die sind quasi oftmals wirklich Experten, also ja, studierte Biologen beispielsweise, aber auch eben Freizeitexperten, die sich das selbst angeeignet haben und da in hohem Maße eben für die Gebiete, in denen sie zu Hause sind oder auch in den Fachgebieten, in denen sie zu Hause sind, jetzt Amphibienexperten, Insektenexperten und so weiter, da also unterwegs sind und sich eben für Biotop und Artenschutz eben intensiv einsetzen. Ja, wohingegen beispielsweise jetzt der Ökolöwe mehr den Mensch und die Umwelt im Fokus hat, wenn ich das mal so sagen darf, also beispielsweise auf ökologische Stadtentwicklung sich fokussiert und tatsächlich immer mehr den Menschen sozusagen adressiert, ja, dass also die gesunde Umwelt existiert für die Menschen, dass es eine naturverträgliche Verkehrsentwicklung gibt, dass man an Klimaschutz denkt, jetzt bei der Gebäudegestaltung und so weiter. Das ist also mehr der Schwerpunkt des Ökolöwen, was aber jetzt auch für uns ein Thema durchaus ist, ja, aber wo wir sagen, das ist nicht unser Schwerpunktgebiet, da gibt es eben sozusagen eine andere Schwerpunktsetzung. Und der BUND ist im Grunde ja deutschlandweit ähnlich aufgestellt wie der NABU, hat aber quasi auch den Schwerpunkt etwas weniger im Biotop- und Artenschutz und dafür etwas mehr im Klima- und Umweltschutz. Also nimmt da im Grunde genommen eine Zwischenstellung ein zwischen den beiden, was ich gerade gesagt habe, von Ökolöwe und NABU. Das ist jetzt natürlich wirklich sehr schubladenhaft, ne? Letztendlich sind alle Naturschutzverbände quasi an den ähnlichen Themen aufgestellt und arbeiten daran, aber eben mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. Insofern kann man das schon so sagen, dass beispielsweise eben auch Fragen der Energiepolitik, Braunkohle, Tagebaue etc., Straßenbau und so, das ist also auch ein Thema, womit sich der BUND dann intensiver auseinandersetzt als beispielsweise der NABU in Leipzig. Ja, wir sind also tatsächlich in der Tier- und Pflanzenwelt dann mehr zugange, wohingegen eben ja, diese Themen des Klima- und Umweltschutzes im eigentlichen Sinne dann eben woanders spielen. Und was man eben auch sagen muss, es gibt ja darüber hinaus auch noch das Thema Tierschutz. Das wird auch oft verwechselt. Gerade hatten wir auch über den Waschbär gesprochen. Da spielt das natürlich auch rein. Also der Schutz des einzelnen Tiers, jetzt unabhängig von seiner Rolle im Ökosystem oder so, das ist wiederum noch ein anderer Ansatz, für den die Naturschutzverbände im Grunde auch stehen, aber was auch nicht unser Schwerpunkt ist. Also beispielsweise sich um einzelne Igel zu kümmern, die verletzt sind und so weiter. Das ist eigentlich nicht unsere Haus- und Hofaufgabe, aber da ist es beispielsweise jetzt gerade in Leipzig so beim NABU. Wir haben eine Wildvogelhilfe, die sich um 500 Tiere pro Jahr ungefähr kümmert, sprich vom Menschen verletzte Vögel, also in irgendeiner Art und Weise. Also Kollisionsopfer, Verkehr bei Baumaßnahmen, wo dann die Jungvögel quasi da im Nest gefunden werden und Hilfe brauchen. Vögel, die gegen Glasfassaden fliegen und dann verunglücken und erstmal wieder aufgepäppelt werden müssen. Vögel, die sich irgendwo in Gebäuden verirrt haben und da unterernährt oder so weiter sind, bis hin zu tatsächlich kriminellen Dingen, dass also eingemauerte Vögel von uns wieder aus den verschlossenen Fassaden geborgen werden mit Hilfe der Feuerwehr und dann aufgepäppelt werden. Also 500 pro Jahr. Und das ist im Grunde genommen auch Tierschutz, wo der NABU hier in Leipzig sehr aktiv ist, was jetzt aber eigentlich nicht so ein Kernthema des NABU ist.
Herr Sievert, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Auf Wiederhören.